In einer Welt, in der man denken könnte, alle Bücher wären schon besprochen, entdecken Gunnar und Andreas die Perlen der Literatur auf der nebligen Abraumhalde der Popkultur. Willkommen bei der Stuhllektüre.
Und damit herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von Stuhllektüre. Und an meiner Seite ist wie immer Gunnar Krupp.
Hallo, 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 Andreas.
Und ich würde sagen, heute haben wir wirklich einen absoluten Kracher hier zu liegen, oder?
Also ich habe das auch gelesen im Zug und dachte die ganze Zeit, habe immer meinem Kollegen Lorenz zwischenzeitlich so die Zitate daraus vorgelesen.
Ja.
Und der war schockiert.
Das klingt ganz nach einem Buch, nach unserem Geschmack. Schockierend würde ich auch sagen. Das ist ein sehr zutreffendes Wort.
Schockiert und wütend war er teilweise auch.
Mhm.
Es geht hier um Flora und Fauna in der Bergwelt von Ludwig Zweifler.
Also eigentlich ja ein ganz unscheinbares Buch. Was ist denn da so problematisch, so streitbar?
Habe ich mich auch gefragt. Und wenn man das mal aufschlägt, dann fällt einem auf, ich habe es übrigens gebraucht gekauft, weil man muss sagen, dieses Buch ist von 2002.
Ja.
Und das merkt man auch an allen Ecken
und Enden. Exakt, ja.
Im Eichborn Verlag erschienen und ich war mir auch am Anfang nicht sicher, ist es ein Witz, dieses Buch, oder ist das alles ernst gemeint? Ich bin mir am Ende immer noch nicht ganz sicher.
Mhm. Ich kann es auch nicht beantworten, ja, ob das jetzt ein Joke sein soll oder nicht.
Aber den ziehen sie ganz schön durch, wenn das alles ein Joke ist.
Ja.
Nein, wir kümmern uns nicht um Flora und Fauna in der Bergwelt, denn es handelt sich bei diesem Cover um ein Wendecover, damit man es heimlich in der Bahn lesen kann. Und ich habe es auch wirklich mit dem Cover Flora und Fauna in der Bergwelt in der Bahn gelesen. Aber jetzt drehe ich es einfach mal um. Und was erwartet uns dort?
Ja, da erwartet uns Sabine Erdmann und Wulf Schreiber mit dem Buch Seitensprung ohne Risiko, wie man erfolgreich fremdgeht, ohne erwischt zu werden. Und das fand ich tatsächlich eine genius Idee mit diesem Wendecover, wobei ich sagen muss, dass ich gar nicht sicher bin, ob es mir nicht sogar unangenehmer wäre, wenn mich jemand erwischt, wie ich einfach Flora und Fauna der Berge lese. Weil ich so dachte, okay, irgendjemand, der mich damit sieht, wird denken, meine Güte, der hat ja offensichtlich gar keine Ahnung von der alpinen Welt, wenn er so ein Basisbuch noch lesen muss.
Ja.
Aber das macht Sinn, denn mit diesem Buch will man definitiv nicht erwischt werden.
Ja, Cover auch eine Frau, die dessen BH ausgezogen wird, von hinten zu sehen. Also zwei, wie sagen, männliche Hände, die da so den BH öffnen. Und es ist von Eichborns Schräge Bücher. Die beiden Autorinnen und Autoren, also Sabine Erdmann und Wulf Schreiber, nicht gefunden im Internet.
Ja.
Ich habe natürlich geguckt, kein anderes Buch gemacht, natürlich wahrscheinlich unter einem Decknamen geschrieben. Und ich sag mal so, ich glaube nicht, dass da eine Frau mitgeschrieben
hat. Das glaube ich auch nicht.
Das war der Wulf Schreiber, a.k.a., keine Ahnung, wie er hieß, alleine.
Ja. Also erstmal natürlich gut, dass man zwei bekennende Fremdgeher, so stellen sie sich ja vor als Autoren.
Ja, das sollten wir jetzt vielleicht mal durchlesen einmal. Willst du Sabine Erdmann vorlesen und ich mache dann Wulf Schreiber?
Sabine Erdmann, 35, arbeitet als Sekretärin bei einem großen Automobilhersteller. Sie ist seit 8 Jahren verheiratet, hat 2 Kinder und betrügt ihren Mann seit 5 Jahren. Zunächst in Form von kurzen Affären, mittlerweile in einer längeren Zweitbeziehung gegenüber ihrem Mann, konnte sie alle Seitensprünge dank gut geplantem und gerissenem Vorgehen verborgen halten.
Genau, und dann haben wir noch Wulf Schreiber, 40, arbeitet als Manager in der Führungsetage eines international agierenden Großkonzerns. Er ist seit 12 Jahren verheiratet, hat 3 Kinder und betrügt seine Frau regelmäßig seit 3 Jahren. Obwohl diese sehr misstrauisch und intelligent ist, ist es ihr bis heute nicht gelungen, ihrem Mann einen einzigen Fehltritt nachzuweisen.
Also zwei quasi hochbegabte Autoren, nehmen wir mal an, dass es die beiden gab. Und aber ja, sofern gut, dass man die im Internet nicht findet, denn die beiden sind professionelle Fremdgeher und die will man natürlich nicht einfach so auf Xing oder LinkedIn finden. Und damit sind wir eigentlich auch schon drin. Du hast es gesagt, von 2002 das Buch, das werden wir hier noch an einigen Stellen diskutieren. Es war auch ein bisschen eine Zeitreise.
Es war eine andere Zeit.
Und auch eine Zeitreise, die, naja, so ein bisschen aufmacht, wie schwer es offensichtlich war, Anfang der 2000er kostengünstig fremd zu gehen.
Ja, was haben wir? Wir haben einen Ratgeber, einen Fremdgeh-Ratgeber, hat Andreas eben schon ein bisschen anklingen lassen. Es ist ein Fremdgehbuch, ein Ratgeber mit sehr, sehr vielen Tipps. Und wir beginnen dieses Buch gleich mit einem Zitat eines Philosophen vorweg. Mhm. Nämlich, weil jeder Tag zählt, von Leonardo DiCaprio in Titanic.
Ich habe keine Ahnung, was dieses Zitat an dieser Stelle sollte.
Nein, ich auch nicht. Aber ich finde auch so, wenn man irgendwie ein Zitat einem Buch voranstellt, sollte es doch vielleicht etwas mit Gewicht sein, etwas von einem bedeutenden Menschen. Und es ist nicht mal hier Leonardo DiCaprio, nicht mal die Rolle irgendwie beschrieben. Es wird einfach nur Leonardo DiCaprio in Titanic, weil jeder Tag zählt. Habe ich auch bis zum Schluss nicht begriffen, was das sollte.
Wir starten direkt rein. Ich würde mal sagen, ich bin auf Seite 10. Ich weiß nicht, ob du davor was hast.
Da, bevor habe ich nichts. Es ist auch nur, Seite 10 ist eigentlich Seite 2. Also es geht mit Seite 9 los. Genau, Seite 10 wahrscheinlich ganz unten.
Ja, denn man fragt sich ja so ein bisschen eigentlich, hey, warum brauchst du denn so ein Buch? Ne? Mensch, dann extra so ein Buch für Fremdgeher, ist das wirklich notwendig? Und da wird hier ein bisschen gesagt, naja, die öffentliche Moral, das ist schon noch zäh. Also so gerade Seitensprünge werden nicht geduldet. Was bedeutet das für Sie, lieber Leser? Nun, man verlangt von Ihnen, dass Sie lebenslänglich klaglos hinnehmen, wenn Ihre Frau seit der Hochzeit 20 Kilo zugenommen hat, sich nur noch einmal pro Monat auf 5 Minuten Sex im Dunkeln einlässt, lieber Jogginganzug als Kostüm trägt, Ihre fettigen Haare in Ihren Suppenteller hängen lässt und mit Ihren Freundinnen unendlich lange und teure Shoppingtouren unternimmt.
Ja, man wird quasi gezwungen, natürlich fremd zu gehen. Also man hat ja gar keine andere Wahl.
Es gibt keine Alternative und dann geht's auf der nächsten Seite weiter. Und bei Ihnen, liebe Leserinnen, und dann wird so ein bisschen was hinterhergeschoben, um auch Männer quasi zu dissen. Und das schlägt, glaube ich, in die Kerbe, die du auch glaubst, dass das so ein Mann geschrieben hat und dann immer mal wieder dachte, oh, jetzt schreibe ich aber noch mal was aus Sicht der Frau, wie ich glaube, dass das ist. Und damit ist eigentlich der Grundstein gelegt, okay, wir haben eigentlich gar keine andere Wahl, als fremd zu gehen. Allerdings ist das moralisch eigentlich von der Gesellschaft noch stärker verurteilt als ein Mord. Dementsprechend müssen wir gucken, dass wir heimlich fremd gehen.
Genau, weil Trennung ist nämlich auch gar keine Option, weil liebe Leser, möchten Sie wieder Ihre Hemden selbst bügeln, Ihr Bad putzen, Ihr Essen kochen und mit einem Einkommen nahe des Sozialhilfesatzes auskommen müssen? Nein, nein. Man muss nämlich die Frau behalten, damit sie weiter diese Tätigkeiten übernimmt. Und das ist, muss man natürlich in der Ehe machen haben und den Rest schön geheim halten.
Also Ehrlichkeit währt hier auf jeden Fall am kürzesten. Und das Buch verfährt hier nach dem Motto, was der Partner nicht weiß, das macht ihn nicht heiß. Es gibt hier verschiedene Tipps in diesem Buch. Es gibt so ein paar Bomben-Emojis oder Symbole.
Symbole hieß es früher noch.
Die stehen für Sachen, 2002, stimmt, waren das Wingding-Symbole. Die stehen so ein bisschen für Sachen, die man auf jeden Fall vermeiden muss. Und so nimmt das Ganze seinen Lauf.
Ja, und wenn man sich scheiden lässt, muss ich ganz klar sagen, werden die Kinder natürlich auch verhaltensauffällig. Das sollte man natürlich auch möglichst vermeiden. Ja, es gibt drei verschiedene Symbole. Hast du gerade gesagt, Bombe, Glühbirne und Schlüssel. Und den nächsten Absatz fand ich auch noch ganz spannend. Wir sind immer noch im Vorwort. Bedenken Sie, dass dieses Buch sicherlich auch von misstrauischen und neugierigen Ehepartnern gekauft werden wird. Wenn diese dann ein millimetergenau nachgebautes Alibi inklusive wörtlich auswendig gelernten Ausreden aus diesem Buch wiedererkennen, haben sie trotz allem ein Problem. Also, man muss aufpassen, dieses Buch muss geheim gehalten werden um jeden Preis.
Und dann geht es auch direkt los. Was droht, wenn das Fremdgehen auffliegt? Die Scheidungskatastrophe in Euro.
Ja.
Und das fand ich sehr symptomatisch. Hier wird nicht erstmal, sage ich mal, das ganze Moralische aufgedröselt. Klar, hier steht so ein bisschen in diesem Kapitel, um so ein bisschen das aus dem Weg zu kriegen. Ja, natürlich kommt's bei so einer Trennung oder Scheidung zu großem seelischen Leid für die Ex-Partner, vor allem aber für die gemeinsamen Kinder. Aber das wirkliche Problem, wenn man auffliegt beim Fremdgehen, ist natürlich das Geld.
Pinke. Ja. Das wird nämlich teuer.
Und da wird wirklich rein monetär argumentiert. Hier geht's nicht darum, dass man vielleicht irgendwie nochmal an seine Beziehung glauben sollte oder daran arbeiten sollte. Nein, hier geht's darum, wenn man auffliegt, hat man das Problem. Hier ist einfach de facto die Düsseldorfer Tabelle abgedruckt.
Ja.
Kannte ich vorher nicht. Wer das letzte Kneipenquiz auf Rocket Beans geguckt hat, der hat gesehen, dass da eine Frage drin kam. Die kam aus diesem Buch.
Ach wirklich?
Die Düsseldorfer Tabelle? Ja, weil ich vorher nicht wusste, was das ist. Und hier wird wirklich genau einmal abgedruckt auf einer halben Seite. Das ist allerdings vom Stand 2001. Was das genau bedeutet, danach werden quasi wird der Kindesunterhalt berechnet anhand des Nettoeinkommens. Also die Warnung ist hier eindeutig, monetärer Art.
Genau, man muss auf jeden Fall versuchen, möglichst lange im Trennungsjahr zu bleiben. Das fand ich auch noch ein super Tipp. Also wir sind natürlich jetzt hier auch aus, euch ein paar Tipps an die Hand zu geben. Möglichst lange im Trennungsjahr bleiben. Und Trennungsjahr bedeutet, dass man wirklich auch getrennt in unterschiedlichen Wohnungen wohnt. Mhm. Aber man kann als Tipp vielleicht bei jedem Verstoß, wie zum Beispiel einer gemeinsamen Mahlzeit, beginnt das Trennungsjahr wieder von vorne. Also kann man versuchen, muss man immer ein bisschen versuchen, die Ehepartnerin, Partner in ein gemeinsames Abendessen oder so reinzuquatschen, um nur mal zu reden. Und dann kann man wieder die Zeit auf Null machen.
Also nachdem man sie quasi schon jahrelang verarscht hat mit Fremdgehen, wird hier jetzt nochmal geraten, dass wenn es dann zu einer Scheidung kommt, die eingereicht wird, man das möglichst lange noch hinauszögern sollte, aufgrund eben dieser Düsseldorfer Tabelle.
Genau.
Ja, aber natürlich, so wie wir uns das hier alle ausmalen, so einfach ist Fremdgehen natürlich nicht.
Ja.
Deswegen gibt's hier so ein paar Typen, so ein paar Checklisten, die sich der Frage widmet, wer eignet sich überhaupt als Liebhaber oder Liebhaberin? Und dann sprechen sie hier von verschiedenen Fallen.
Ja.
Also klar, die Liebesfalle natürlich. Du willst ja nicht, dass sich deine Affäre irgendwie in dich verliebt. Und was ich hier ganz spannend fand vom Wording, also wenn man auf der Suche ist nach einer potenziellen Affäre, hier wird von sogenannten Zielpersonen gesprochen.
Habe ich mir auch unterstrichen. Die Zielperson lebt allein und ohne Familienbindung in einer Stadt. Risiko. Besonders am Wochenende viel alleine. Sehnt sich nach einer Partnerschaft. Also man wird dann wirklich mit so einer Checkliste darauf getrimmt, welchen Partner man suchen soll und welchen man möglichst vermeiden soll. Um das nicht in die Liebesfalle zu geraten, dass sich die Zielperson in dich verliebt.
Ganz wichtig natürlich auch die sogenannte Gesundheitsfalle.
Ja.
Und ich würde sagen, hier hat man so ein bisschen so ein ambivalentes Verhältnis, würde ich sagen, zu Verhütung. Zwar beginnt dieses Kapitel mit, dass man Kondome benutzen sollte, ist im Zeitalter von AIDS sicherlich keine neue Erkenntnis. Und dann wird so ein bisschen aufgeführt, dass es ja auch durchaus andere Möglichkeiten gibt, Geschlechtskrankheiten zu übertragen, andere Geschlechtskrankheiten neben dem HIV-Virus. Aber es wird auch gesagt, naja, die Lösung ist im besten Falle, sogenannte stadtbekannte Wanderpokale und Betthopper zu meiden.
Genau.
Also klar, verhüten ist eine Option, aber noch besser ist es, wenn ihr doch einfach nicht mit sehr promiskuitiven Partnern schlaft.
Zielperson wird von Dritten als Bedhopper beschrieben. Ja. Also es gibt wirklich so stichwortartig Warnungen als Checkliste, wo man aufpassen muss. Das war bei dem anderen, bei der Liebesfalle auch schon so. Da muss man auch aufpassen, dass sich die Zielfigur nicht aneinander verliebt und du, dass sie starke Gefühle entwickelt. Und hier ist es natürlich auch, dass man aufpassen muss, dass man nicht in eine Gesundheitsfalle reinzieht. Dabei bieten sich vor allem auch Kontaktanzeigen in Stadtmagazinen, Tageszeitungen oder im Internet an. Da kann man am besten gezielt nach Gleichgesinnten suchen.
Dann gibt's natürlich noch die Babyfalle, klar. Wenn deine Geliebte Kinder möchte, das natürlich plötzlich ein Problem, wenn sie Kondome Gefühlskiller nennt. Dann könnte das hier genauso gefährlich werden, wie wenn man als Mann auch die idealen Gene und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eines Vaters mitbringt. Zum Beispiel Größe über 1,80, überdurchschnittliches Einkommen, gutes Aussehen, hohe Intelligenz und Erfolg im Beruf. Dann ist man natürlich gefährdet, hier in die Babyfalle zu treten.
Genau, da muss man auch aufpassen, dass sie könnte natürlich die Pillenpacken zeigen als Beweis. Und es kann halt auch sein, dass dann die Frau einen genau an den Eisprungtagen, wenn es perfekt ist, dann auch ins Bett locken will unbedingt. Da muss man auch darauf aufpassen.
Da muss man auf der Hut sein vor diesen Dämonen, die einem einfach nur ein Kind anhängen wollen. Ich bin das erste Mal aufgeschreckt aus dem Bett, als ich las, oh mein Gott, die Perversionsfalle, dachte ich, ist mir quasi die Brille fast von der Nase gerückt. Ja. Weil ich dachte, bin ich da drin?
Vor Perverslingen muss man aufpassen. Der Perversling hat sich in der Regel, also wenn man, wenn sie vielleicht anfängt, Person, mit der du was anfängst, am Anfang noch ein bisschen normalen Sex zu haben, aber irgendwann ist der Perversling dann auch bereit, sich an dir auszuleben. Und da muss man aufpassen, der Perversling hat sich in der Regel bereits derart in seine Lust hineingesteigert, dass er von seiner Befriedigung durch die Ausübung des sehr satanistischen Praktiken nicht von ihnen ablassen will.
Ja, deswegen hier auch der Tipp der Autoren, ganz wichtig, Augen auf, wenn man in der Wohnung der Zielperson ist, denn zeigt diese Wohnungseinrichtung eindeutige Hinweise auf die Bevorzugung perverser Sexpraktiken, Pornovideos, in denen der Titel pervers vorkommt. Bilder mit unterdrückten Personen, zum Beispiel am Boden kniend und Halsband, eindeutige Sextoys wie Peitschen, Handschellen etc. oder ein Raum, den sie aus fadenscheinigen Gründen nicht besichtigen dürfen, insbesondere im Keller. Hier könnte ein Sadomaso-Studio oder eine Art Gefängnis eingerichtet sein.
Genau, da muss man nämlich drauf aufpassen. Du darfst dich am besten erstmal mit der Person immer nur im Hotel treffen und gar nicht erst in die Wohnung, weil dort könnte auch die Verfügbarkeit von Sadomaso-Geräten oder eines schalldichten Kellerraums sein, in dem sie als Sexsklave gehalten werden sollen. Also da muss man immer aufpassen.
Und da diese Fallen quasi hier aus der Lebenswelt der Autoren sind offensichtlich, scheint das ja ein sehr reales Risiko zu sein.
Ja,
also immer checken, wenn ihr so einfach unschuldig fremdgehen wollt, lasst euch immer erstmal den Keller zeigen.
Genau.
Dann gibt's noch die Tratschfalle. Ja, das erschließt sich, glaube ich, so ein bisschen, dass man aufpassen muss, mit wem schläft man da. Ist das jemand, der viel damit angibt, mit
genau,
wem er so schläft?
Frauen hängen berüchtigterweise immer in Tratschrunden im Kollegenkreis bei Kaffeekränzchen, Tupperware oder Dessous-Partys statt. Da findet man ja Frauen sehr häufig und da muss man aufpassen, dass sie da nicht anfangen, über die Affäre zu tratschen.
Und wenn man jetzt quasi anhand dieser Kriterien definiert hat, und endlich eine Affäre gefunden hat, die nicht so klammert, die kein Baby anhängen will und auch nicht pervers ist, dann kommen wir natürlich ins Eingemachte. Wie wird man nicht erwischt? Was hier als erstes besprochen wird, Kleidung, Aussehen und Geruch. So kommen sie nach Hause, wie sie morgens gegangen sind.
Genau, da muss man aufpassen, dass man das gleiche Parfüm drauf hat, dass man nicht irgendwie Lippenstift des Partners, der Affäre irgendwie irgendwo noch trägt. Und das ist gar nicht so einfach. Ich habe mir das auch einfacher vorgestellt, aber man darf auch sich erst berühren, wenn man komplett nackt ist, zum Beispiel, ist ein guter,
exakt,
ist ein guter Tipp. Also nicht vorher umarmen oder so, dass dann irgendwie Parfüm von dem Partner, Schweißgeruch, irgendwie sowas ab.
Und was ist romantischer, als wenn man einfach der Partnerin oder der Geliebten, wenn sie ins Zimmer reinkommt, sagt, sofort deine Sachen ausziehen, die im Kleiderschrank aufhängen. Hier heißt es noch, wenn sie möchte, kann sie sich jetzt duschen, bevor sie sich ins Bett legt. Also das klingt doch nach Romantik
pur. Genau, und so geht's auch am Ende auseinander. Man muss wieder getrennt voneinander duschen und dann die separierte Kleidung wieder aus dem Schrank nehmen oder aus der Box oder wo man sie hat und dann getrennt voneinander das Hotel oder das Bett auf jeden Fall, das Zimmer verlassen.
Klar, ja. Also das läuft ja alles nach Protokoll. Und dann fand ich es ganz interessant, Tipp, Notfallplan für Make-up und Lippenstiftflecken.
Und da können wir auch den Tipp gleich weitergeben, weil das ist ja wirklich ein guter Tipp, weil ich es nicht wusste. Lippenstift geht am besten mit dem RZ-Fleckenhammer weg.
Ja.
Und den kann man ja bei Andi selber bestellen. Da steht wirklich die Adresse und noch die Telefonnummer steht da auch, wo man für 9 Euro diesen Fleckenhammer abkaufen kann. Das fand ich irgendwie spannend, dass da direkt sowas drin steht. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Ist ja jetzt über 20 Jahre.
Ich kann ja mal anrufen,
her.
Theoretisch. Wir haben ja unsere Handys zum Filmen, aber ich habe ja noch ein Festnetztelefon.
Hast du wirklich?
Ja.
Ja, da bin ich ja mal gespannt, ob der rangeht jetzt. Du möchtest einmal den
wir rufen da mal an.
RZ-Fleckenhammer.
Das ist geil, bestellen. Dass das auch so eine konkrete Produktempfehlung
ist. Ja, die haben alles versucht, die beiden AutorInnen, haben alles versucht und das war wohl das Beste.
Wir gucken mal, ob es diese Nummer noch gibt. Okay, hier laut schon jemand. Es klingelt.
Sehr spät am Sonntag, nehmen wir auf.
Scheint keiner ranzugehen. Das gibt es etwa den RZ-Fleckenhammer nicht mehr? Buch ist natürlich 20 Jahre alt.
Die stimmt immer noch. Aber hat geschlossen, öffnet erst Dienstag wieder.
Ah, okay, hat am Wochenende zu. Das heißt, da kann man wirklich, in der Firma haben wir jetzt angerufen.
Okay.
Das ist aber so ein weirdes Produktplacement. Meinst du, der ist, also das ist einer der Autoren oder ein Freund der Autoren? Weil warum steht denn in so einem Buch so ein Name und Adresse für, da kaufen Sie bitte dieses Produkt, um Lippenstift zu entfernen? Das ist schon absurd.
Fand ich auch absurd, ja.
Oder?
Hab ich auch markiert, ja. Na gut, gehen wir erstmal weiter, bevor du dann am Montag da oder Dienstag nochmal anrufst. Den Notfallplan für Parfüm und Rasierwasserduft ist auch relativ einfach. Man holt sich natürlich so ein Stabilo. Stift, also man kennt ja diese, was sind das, Filzstifte und malt sich dann einfach komplett nochmal voll. Und so kann man auch das verdecken, dass man seine Kleidung in die Reinigung bringen muss.
Ja.
Dann hat man noch irgendwie Farbe an den Fingern und dann ist das easy. Andreas, wie macht man das denn mit Kratzspuren, Knutschflecken oder blauen Flecken?
Da ist es sehr wichtig, dass man am besten eine super plausible Erklärung dafür hat, wenn es mal zu Kratzspuren kommt. Und da haben hier unsere Autoren zum Glück auch einen Hinweis. Cremen Sie die Kratzspuren ein. erzählen sie ihrem Ehepartner, sie hätten in einem Schnellimbiss gegessen und schrecklichen Juckreiz bekommen. Erzählen sie weiterhin, sie hätten sich auf dem WC entkleiden und kratzen müssen, weil es unerträglich gewesen sei. Wenn sie Kratzspuren auf dem Rücken haben, wo ihre Hand nicht hinkommt, erzählen sie, sie hätten einen scharfen Metallgegenstand zum Kratzen benutzt. Als Beweis legen sie erforderlichenfalls die halbleere Salbentube vor.
Ja.
Da würde ich natürlich sagen, also wenn ich mit der Erklärung an meine Partnerin herantrete und sie keinen Verdacht schöpft, dann habe ich vielleicht wirklich nicht die hellste Kerze auf der Torte geheiratet.
Gleiches gilt für Knutsch oder blaue Flecken. Da holt man sich Fenistil, die Mückenstichsalbe, schmiert sie großflächig rauf, weil die macht die Haut wohl auch noch ein bisschen mehr rot. Dann kann man gar nicht mehr checken, was eigentlich was ist. Und dann klebt man sich so ein Pflaster drüber und sagt dann dem Ehepartner, sie seien von einem Vieh gestochen worden. Ob Käfer, Mücke oder ähnliches, lassen sie besser offen, damit man nicht in die Jahreszeitenfalle reinstolpert.
Ja, und es wäre zu auffällig, genau zu wissen, was hat einen da gestochen. Das ist zu verdächtig, deswegen einfach Vieh sagen, dann wissen alle, was gemeint ist. Ja, also das fand ich schon sehr spannend, sehr abenteuerlich. Ich halte das ehrlich gesagt gar nicht für so praktikable Ausreden, die uns hier empfohlen werden. Ich hätte eher sehr viel Angst, mit diesen Ausreden um die Ecke zu kommen, als mit der Wahrheit.
Genau, und dann dafür, dass man seinen eigenen Duft wiederherstellen kann, ist auch auf jeden Fall gut, wenn man alles irgendwie in einem Postpaket schon irgendwo bereit liegen hat und das natürlich auch nicht zu Hause, sondern am besten in seinem Geschäft oder wo man arbeitet, bei seiner Firma.
So, und dann kommen wir zum Kapitel, das uns so ein bisschen in eine Zeitreise geschickt hat, denn es geht um das Handy und das Internet und nicht um unser Handy und unser Internet, nein, um das Handy und das Internet 2001, 2002. Und ja, das war natürlich noch eine ganz andere Zeit.
Ich dachte gar nicht, dass es sowas schon gab, 2002.
Absolut, also da habe ich auf jeden Fall noch DSL 2000 maximal gehabt und musste noch rausziehen das Telefon, um Internet nutzen zu können. Beides gleichzeitig ging da nicht. Hier auch der wichtige Hinweis, telefonieren Sie niemals von Ihrem Festnetzanschluss zu Hause mit Ihrem oder Ihrem Geliebten.
Genau, man kriegt ja immer von der kundenfreundlichen Telekom immer die...
So einen Einzelnachweis,
wenn man das angerufen hat.
Wo quasi jede Nummer aufgeführt war.
Ja.
Und da ist es natürlich aufgefallen, wenn irgendwie eine neue Nummer war zwischen den Eltern und der anderen Familie. Und das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, dass das so ein Ding war, dass Leute sich das nach Hause bestellt haben.
Genau, auch Gleiches gilt auch mit dem Firmenhandy natürlich, weil da wird die Frau das natürlich auch alles checken. Und der einzige Weg ist eigentlich ein Zweithandy.
Ein Prepaid-Handy soll es sein. Schließen Sie niemals einen Handyvertrag ab. Auf Seite 62, 63 werden nochmal komplett die ganzen Tarife der Telefonanbieter aufgezählt.
Genau, auch vom Stand von 2002, Januar 2002, und da gab es auch ganz wilde Firmen noch. E-Plus gab es noch, C-Netz, D-Netz, via Intercom.
Ja,
alles jahrelang nicht mehr gelesen, fand ich irgendwie spannend, aber auch witzig, wie so die Preise früher waren. Fand ich irgendwie spannend. Mit Hauptzeit war teurer, also montags bis freitags 7 bis 20 Uhr war dann teurer als in der Nebenzeit von 20 bis 7 Uhr, wusste ich alles nicht mehr.
20 Cent kostet ein SMS ins D1-Netz, von E-Plus gesendet ins D2-Netz. Also 20 Cent pro Nachricht. Das ist heute natürlich in Zeiten von WhatsApp und so, wo man jeden Bullshit sich schreibt. Damals musste man wirklich genau aufpassen, wie will ich diese, ich glaube 160 Zeichen waren es damals, in eine SMS verpacken.
Genau, dann natürlich auch gut, wenn du eine Affäre hast, dann das gleiche Netz zu kaufen für dieses Prepaid-Handy, weil dann ist natürlich wird natürlich ordentlich gespart.
Dass man dann eine Flatrate hat, das war damals noch quasi ein Trennungsgrund für eine Affäre, wenn sie einfach ein anderes Netz hatte, andere Netzanbieter. Das war einfach auf Dauer zu teuer. Und das hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm. Hier steht nämlich als Tipp, kaufen Sie ein D1 oder D2 Prepaid-Handy und lassen Sie die Büronummer Ihres oder Ihres Geliebten oder Ihrer Geliebten als Best Friend eintragen, wenn Sie das Prepaid-Handy kaufen. Damals hatten wohl Telefongesellschaften so ein Marketing-Ding, dass man eine Telefonnummer als Best Friend-Nummer angeben konnte. Und zu der hat man dann quasi kostengünstiger telefoniert. Hatte ich nicht mehr auf dem Schirm,
dass es sowas mal gab.
Nee. Und da soll dann eben der Geliebte gespeichert werden.
Klar, die PIN des Handys darf die Ehefrau natürlich nicht wissen, ihr Mann. Fand ich auf jeden Fall ganz spannend, weil das ist einfach so Sachen, die einfach gar nicht mehr zeitgemäß sind, fand ich irgendwie trotzdem lustig zu lesen.
Ja, eine spannende Sache, die aus der Zeit gefallen ist, und das habe ich damals auch benutzt, dass man SMS auch gratis von so gewissen Online-Plattformen verschicken konnte.
Das habe ich auch damals gemacht, auch Faxe.
Faxe und alles Mögliche, da hatte man irgendwie so ein paar gratis SMS pro Tag bei einem Anbieter. Und damals war natürlich Datenschutz, war ihm auch scheißegal. Man hat ja logischerweise da seine Handynummer hinterlegt, um eine SMS schicken zu können und die des Empfängers. Aber das war eine Möglichkeit, nochmal kostenlos an zusätzliche 160 Zeichen zu kommen.
Genau, dann noch eine anonyme E-Mail-Adresse erstellen, bei gmx.de zum Beispiel.
Gab es auch schon 2002, hat mich überrascht.
Ja.
Und das hat für mich nochmal klar gemacht, wie anstrengend das wirklich war, digital fremd zu gehen im Jahr 2002. Denn wenn alle Stricke gerissen sind, wenn quasi die Gratis-SMS schon aufgebraucht wurden, dann musste man wirklich nochmal sich anziehen, Jacke an, Schuhe an, um ins Internetcafé zu gehen,
ja,
um von da was zu machen. Und hier steht ganz interessanterweise drin, eine halbe Stunde bekommen Sie für etwa 2,50 Euro und eine ganze für 5 Euro. Viele Internetcafés bieten zudem Rabattkarten für größere Zeitkontingente an, die anschließend abgesurft werden können.
Ja, ja, wenn man schon beim Internetcafé ist, dann natürlich auch chatten in Chatrooms. Das war damals wohl offenbar noch ein Ding. Und da kann man sich natürlich auch mit der Geliebten, dem Geliebten verabreden.
Auch hier konkrete Adresse, allegra.talk gibt's nicht mehr.
Nee, hast du schon geguckt?
Ja, das leitet weiter auf irgendeine andere Seite. Und wenn man dann das quasi nutzt, um zu chatten und sein Handy so ein bisschen optimiert hat darauf, dann will man natürlich auf gar keinen Fall, dass dieses Zweithandy gefunden wird.
Ja, also ich habe noch einen Tipp, dass man, wenn man zum Beispiel Klaus heißt und aus Hamburg kommt, sollte man sich im Chatroom vielleicht Willi aus Bonn nennen, dann fällt es nicht so auf.
Außer man heißt Willi und kommt aus Bonn, dann sollte man das natürlich nicht machen.
Genau, ja, natürlich, ja.
Ja, hier gab es eine abenteuerliche Verstecke für das Zweithandy. Das muss man sich mal vorstellen. Also hier geht es darum, dass man ein geheimes Prepaid-Handy hat und ein Vorschlag, das Handy zu verstecken, wo ich dachte, ja klar, super naheliegend, da würde ich als erstes nachgucken. In der Felge des Reserverads befestigen Sie das Handy mit starkem Klebeband an der Felge des Reserverads. Entdeckungswahrscheinlichkeit je nach Fahrzeugzustand gering bis sehr gering. Oder hinter Verkleidungen von Rücklichtern klemmen Sie das Handy hinter die Verkleidung der Rückleuchten. Entdeckungswahrscheinlichkeit extrem gering. Ja. Nur bei entdecktem Ausfall eines Rücklichts.
Ja, auch wie anstrengend. Du musst jedes Mal, wenn du das rausrauen willst, musst du erstmal ein Rücklicht abbauen.
Ja, wie peinlich auch, wenn man dann wirklich mal einen Auffahrunfall hat und dann fährt das Rücklicht runter und dann kommt die Polizei und ach so, ja, nee, das ist mein Zweithandy, ist da drin hinten im Rücklicht. Ach so, ja, dann nehmen Sie es mal schnell raus.
Genau, man kann natürlich sein, dass man kein Auto hat, deswegen muss man auch gucken, wie man das vielleicht mit Klebern in der Unterseite des Schreibtisches bei der Arbeit verstecken kann. Ja, und es gibt so ein paar gute Verstecke. Ich fand auch Handylagerungen für Hausfrauen und Hausmänner fand ich noch gut. Mhm. Bei Frauen Kosmetikkoffer in einem Schuh im Schuhschrank, im Kleiderschrank hinter Pullovern oder in einem Kochtopf, wenn der Mann nicht kocht. Fand ich auch gut. Und bei Männern,
sicher. Ja.
Weißt du das noch, was bei Männern steht?
Aktentasche? Nee.
Werkzeugkiste. Wenn die Frau nicht heimwerkt. Und in einer Videokassettenhülle. Da guckt ja die Frau auch nicht rein. Man kann auch gut ein Buch nehmen und ein Loch da hinein machen.
Stimmt, das haben sie auch vorgeschlagen. Was man eigentlich nur so aus Filmen kennt, wo dann Leute so aus Gecken Flachmann drin haben im Buch. Das schlagen sie hier allen Ernstes vor.
Ja.
Für das Zweithandy.
Wenn der Partner, die Partnerin das trotzdem findet, dann sagt man, ich hatte heute Besuch von einem Kollegen, Kunden aus Bremen. Und dann fragt sie dann natürlich auch, wie heißt denn der Kollege? Dann sagt man einfach, er hatte so einen komplizierten indischen Namen. Wieso ist das wichtig für dich? Das fand ich auch extrem gut.
Aber zumindest der Hinweis, Achtung, dieser Trick zieht natürlich nur ein einziges Mal.
Ja.
Beim nächsten Mal muss es dann mindestens ein kroatischer Kollege oder so sein. Der Treffpunkt, wie gesagt, ist natürlich noch entscheidend. Da habe ich gemerkt, oh, wir als Großstadtleute haben offensichtlich hier den Riesenvorteil, in der Anonymität der Großstadt zu leben. Hier interessiert es ja niemanden, wen man irgendwo mit nach Hause bringt und welches Auto irgendwo parkt. Das geht aber wirklich nur für die Großstadt, denn überall anders sind Nachbarn offensichtlich extrem neugierig und sind sogar bereit, dich zu melden, dein Nummernschild aufzuschreiben und dich zu verpfeifen, alles nur, um dein Leben zu ruinieren. Also innerhalb der Kleinstadt oder auf dem Dorf eine Affäre haben, geht irgendwie gar nicht,
offensichtlich. Ja. Schwierig. Und checken Sie vor dem ersten Besuch Ihrer Single-Affäre folgende Punkte. Dokumentieren Sie Ihre privaten und beruflichen Kontakte in einer Namens- und Adressliste. Das fand ich auch gut. Erstmal, wenn du die neue Affäre hast, erstmal alle Ihre Kontakte aufschreiben mit Namen und Adresse.
Und man muss ja sowieso, also man hat ja richtig was zu tun. Man muss erstmal checken, ist in ihrem Keller zufällig ein SM-Studio, dann muss man ihre ganzen Kontakte dokumentieren, man muss rausfinden, welchen Handyanbieter sie hat. Das alles muss eigentlich klar sein, bevor man irgendwie in eine Art von Flirt einsteigt, weil sonst ist es für die Katz.
Also am besten in Hotels sich einbuchen und vermutlich, es gibt hier eine Liste von möglichst günstigen Hotels, Etapcat, noch nie gehört, werden hier auch mit Preis, Adresse und Stadt alles und Telefonnummern alles aufgeführt in einer großen Tabelle von guten Hotels, die da nicht so drauf achten, wenn man die Affäre mitbringt.
Und alles unter 40 Euro fiel mir da preislich auf, als jemand, der häufiger in Hotels ist. Meine Güte, dachte ich mir, da ist Fremdgehen teuer geworden, oder? Ja. Wir denken immer nur an Milch und Butter, aber was ist eigentlich mit dem guten alten Seitensprung? Kann sich kaum noch jemand da zu Hause leisten. Ich würde sogar sagen, in der Mittelschicht kann kaum noch jemand fremdgehen.
Naja, außer du verfolgst den Tipp auf Seite 94. Mhm. Auf Seite 94 wird nämlich gesagt, wie man sich ein Hotel erschwindeln kann, zumindest für 3 Stunden zwischen 9 und 12 Uhr.
Also als ich das gelesen habe, dachte ich, bei dir würde das klappen. Du hast die nötige Dreistigkeit und das Glück, dass bei dir sowas funktioniert. Das ist ein sehr abenteuerlicher Tipp. Also in großen Business-Hotels checken die Leute zwischen 7 und 9 Uhr morgens aus. So, um diese Zeit beginnen die Putzfrauen dann auch die Zimmer aufzuräumen. Wir nutzen in der Folge die mangelhafte Kommunikation zwischen Rezeption und Putzkolonne aus. Kleiden Sie sich entsprechend dem Niveau des Hauses. Mit Anzug oder Kostüm fallen Sie am wenigsten auf. Stellen Sie sich an der Rezeption mit einer Zeitung auf und hören Sie den Gästen zu, die auschecken. Bitte die Rechnung für Zimmer XYZ. Fahren Sie mit dem Fahrstuhl alleine in die entsprechende Etage. Prüfen Sie, ob die Zimmertür von XYZ geöffnet ist. Wenn nicht, suchen Sie eine Putzfrau. Sie erkennen den aktuellen Standort der Putzfrau an den Reinigungswagen, der vor der Tür des Zimmers steht, das sie gerade säubert. So, jetzt soll man quasi zur Putzfrau gehen, nachdem man vorher in der Rezeption aufgeschnappt hat, da ist jemand aus Zimmer 12 ausgecheckt. Und zu der Putzfrau sagen, sorry, ich habe was in Zimmer 12 liegen lassen, können Sie mir nochmal den Schlüssel geben? Und dann geht man mit dem Schlüssel rein in das Zimmer, von dem man ja weiß, dass da gerade schon ausgecheckt wurde, wo alles, also keiner drin ist, macht das bitte nicht Störenschild ran, ruft die Affäre, sodass man dann quasi, je nachdem, zwischen 7 und 9 Uhr bis zur Checkout-Zeit um 12 Zeit hat, in einem benutzten Zimmer, was noch nicht gereinigt wurde, miteinander zu schlafen.
Genau. Und warum funktioniert das alles natürlich? Weil die Putzfrau einen so einen engen Zeitplan hat und auch nicht so gut Deutsch sprechen kann, steht hier. sie wird schon wegen ihrer mangelhaften Deutschkenntnisse, in Klammern, große Hotels arbeiten grundsätzlich mit ausländischen Billiglohnkräften und ihres engen Zeitplans nicht zur Rezeption herunterfahren und nachfragen, sondern ihnen das Zimmer öffnen.
Ja, immerhin wird hier noch gesagt, legen Sie ein unbenutztes Handtuch auf das Bett, weil sie ja nicht wissen, wer da vorher geschlafen hat. Da denkst du, okay, also deine Affäre, männlich oder weiblich, hat offensichtlich auch null Selbstrespekt.
Ja.
Steht um 6 Uhr morgens peinlich, ne? auf, um dich um 8 Uhr in der Hotellobby zu treffen, mit der vagen Chance, dass du eine Zimmernummer aufschnappst, wo du früh reingehen kannst, um dann es mit dir auf einem Handtuch, auf einem benutzten Bett zu treiben. Da würde ich sagen, also bei diesem Seitensprung will man auf keinen Fall erwischt werden, weil das ist wirklich dreckig und unterste Schublade.
Ja. Und jetzt kommt es nämlich zur Finanzierung einer Affäre. So bleiben Konto- und Kreditkartenabrechnung unverdächtig. Das ist ein ganz großes Kapitel, dass man sich natürlich das so machen soll, dass man sich ein Zweitkonto anlegt und versucht dann seiner Frau vorzutäuschen, dass man weniger Geld im Beruf bekommt.
Ja.
Das Gehalt wird dann auf das neue Konto, glaube ich, umgeleitet und du sollst dann von deinem neuen Konto das wenigere Gehalt auf dein eigentliches Konto machen, damit die Frau am Ende, das muss erstmal 3 Monate einfach durchziehen, ohne dass irgendwas abgezwackt wird, glaube ich, irgendwie. Und dann hast du einfach ein Konto, wo du Geld für deine Affäre sammeln kannst.
Ja, also quasi so eine Art Veruntreuung an sich selbst.
Ja.
Man soll hier eigentlich sagen, ja, auf Arbeit, glaubst nicht, was mir da passiert ist, mir wird jetzt einfach weniger Gehalt ausgezahlt.
Ja.
Und in der Hoffnung, dass die Partnerin oder der Partner das einfach so schluckt, und dann macht man das neue Konto auf und muss sich wirklich, da muss ich auch wieder sagen, das ist enorm viel Arbeit, was man hier in seine Affäre stecken soll.
Genau, man muss nämlich auch noch sagen, dass die Gehaltsabrechnungen dann auch nicht nicht einfach zu dir nach Hause geschickt werden, sondern genau, in einem Postfach landen, damit du die vorher abfangen kannst. Und das ist auf jeden Fall alles nicht so einfach.
Gehaltsabrechnungen müssen auch gefälscht werden. Da machen sie eine Farbkopie der überklebten Gehaltsabrechnung, ändern die Summe im Nettobetrag und die kopierte Gehaltsabrechnung legen sie ihrem Partner als Original vor. Also hier hat jemand zusätzlich zu seinem Vollzeitjob noch einen Vollzeitjob, nämlich seine eigenen Unterlagen zu fälschen.
Das sagen sie aber auch, dass Affäre eine Affäre haben, die nicht auffliegt, ist ein Vollzeitjob. Ist ein großer zeitlicher Aufwand, ja, und geldlicher Aufwand.
Und dann gibt's natürlich noch, also das meiste soll hier mit Barzahlungen alles gemacht werden. Das fand ich ganz interessant. Man muss dann ja Rechtfertigungen finden für große Bargeldabhebungen. Und hier gab's so ein Beispiel, dass man vortäuscht, man geht zum Squash. Dann steht hier Squash, Ehepartner fragt nicht, wo sie squashen. Behaupten sie, sie gingen einmal wöchentlich zur teuersten Zeit squashen, Platzmiete 25 Euro und tränken hinterher noch 2 Apfelschorlen für 5 Euro. Tatsächlich gehen sie jedoch joggen, damit ihre Sportsachen verschwitzt sind, erschwindet das Geld 30 Euro. Wenn jetzt aber der Ehepartner fragt, wo sie squashen, dann haben wir folgendes Problem, denn in diesem Fall müssen Sie natürlich wirklich hingehen, weil Ihr Ehepartner überraschend auftauchen könnte. Spielen Sie jedoch nur zur Nebenzeit und verzichten auf Getränke, die Sie getrunken zu haben behaupten, können Sie immer noch 10 Euro einsparen. Also das Alibi ist quasi, wir tun so, als gehen wir zum Squash und würden da 2 Apfelschorlen trinken. Wenn aber die Partnerin fragt, wo gehst du denn squashen, dann führt das dazu, dass wir einfach einmal die Woche ganz normal squashen gehen, ja, und ein Getränk weniger trinken, als wir in diesem anderen Szenario fakeweise angegeben hätten, dass wir trinken.
Das fand ich auch, das sind mehrere solche Tipps. Die Sportveranstaltung, dass du da teure Karten kaufst.
Ja, genau.
Karten wegwerfen.
Man soll einfach ein normales, hedonistisches Leben leben, nur einfach nicht hingehen.
Ja.
Hier heißt es auch beim
Rauchen fand ich auch gut.
Rauchen,
wenn, ja, sie rauchen, behaupten sie pro Tag im Büro 2 bis 3 Schachteln Zigaretten zu rauchen, während sie sich in Wirklichkeit zurückhalten. 2 bis 3 Schachteln?
Ja, das ist heavy. Das muss man erstmal, das merkt man ja eigentlich auch.
Ja.
Genauso hier Pfandflaschen. Wenn Sie Getränkekisten und Flaschen zurückbringen, lassen Sie sich das Pfand in bar auszahlen, zahlen Sie erst dann die neuen Getränke mit der EC-Karte. Damit vermeiden Sie eine Verrechnung und haben jedes Mal das Pfand in bar zur Verfügung. Das lässt mich natürlich anders auf so Pfandflaschensammler in der Stadt gucken, weil ich vorher dachte, oh, das sind arme Bedürftige, die sich was dazu verdienen. Jetzt denke ich, guck dir mal den dummen Fremdgeher an, der da einfach Bargeld haben will, damit er das in seine Affäre stecken kann.
Ja.
Unglaublich. Dreist.
Dann gibt es noch so top 2 Ausreden für hohe Geldverlust. Einmal eine Dienstreise und dann noch einmal, wie man Benzin sich erschleicht.
Heutzutage wichtig, muss man sagen.
Ja.
Das sind so Tipps, die man vielleicht auch so einfach nutzen kann, ohne dass man eine Affäre hat.
Da muss man wirklich aufpassen, da muss man irgendwie mit einem Kanister Benzin einfüllen, dann genau darauf achten, dass es auch mit der Kilometerzahl passt, wie man gefahren ist. Und das ist einfach alles,
ja, und der Tipp
sehr
ist,
kompliziert.
Der Tipp ist doch im Wesentlichen volltanken, aber dann nicht so schnell fahren, damit, ja, das Benzin nicht so schnell rausgeht. Okay, ja, danke. Also das kommt da alles zusammen. Jetzt fehlt natürlich nur noch ein wesentlicher Punkt, nämlich man braucht ja häufiger mal ein Alibi.
Ja.
Dass man sich beschaffen muss. Und da ist natürlich die große Frage, wem vertraut man sich an? Zuerst wird hier die Sekretärin quasi eingespannt, die ungewollt zu einer Komplizin wird. Da geht es so ein bisschen darum, dass man der quasi sagt, man macht Überstunden oder hat so Geschäftstermine, damit sie das dann auch so blauäugig weitergibt an die Partnerin.
Auch gut fand ich, wenn man sie fragt, gehen Sie heute zur Firmenfeier am Don so, und dann weiß sie nichts von dieser Firmenfeier. Hat sie diese Firmenfeier aber dann schon mal gehört und weiß, dass sie einfach von nicht eingeladen ist.
Ja.
Und dann der Frau aber dann erzählt, ja, da ist eine Firmenfeier.
Das einzige Problem ist doch daran nur, ich meine, wir reden hier von 2001. Damals waren doch 9 von 10 Affären waren doch mit der Sekretärin. Also mit wem sollen wir denn schlafen, wenn es nicht die Sekretärin ist, frage ich mich.
Das stimmt, ja.
Naja, aber sonst wäre die auf jeden Fall eingeweiht, aber eher so ein bisschen unterbewusst, ne? Das heißt, man gibt ihr Termine, wie du das sagst, und sie spielt dann für einen die Komplizin. Wer aber meistens nicht taugt.
Wo man sich wundert, ist nämlich der beste Freund.
Ja, warum taugt der nix?
Szenario 1, ihr bester Freund, ihre beste Freundin hat eine freundschaftliche Beziehung zu ihrem Ehepartner. Das kann natürlich passieren, dass sie sich mit dem Laufe der Treffen irgendwie miteinander angefreundet hat und dann kriegt der beste Freund ein schlechtes Gewissen. Oder ihr bester Freund ist selber verheiratet und betrügt seinen Ehepartner nicht. Und da ist auch eher so eine Frage der Loyalität, was erzählt er dann der Ehepartnerin? Und da wirst du auf Dauer in die Pfanne gehauen, da kannst du sicher sein.
Ja, also auch wenn eure Freunde oder Freundinnen euch partout nicht ihren Partner vorstellen wollen, höchstwahrscheinlich geht ihr fremd und will euch nicht mit reinziehen in die Nummer. Aber es gibt Hoffnung, denn es gibt ein Szenario, in dem das doch funktionieren könnte.
Genau, wenn der beste Freund nämlich ebenfalls fremd geht.
Dann ist es alles cool.
Dann steckt er natürlich unter einer Decke und dann kann eigentlich gar nichts passieren, weil der natürlich auch nicht will, dass es auffliegt.
Genau. Und zwar nicht etwa, weil ihr sehr gute Freunde seid, sondern weil ihr euch dann gegenseitig erpressen könnt.
Genau.
Und was hält so eine Freundschaft besser zusammen, als wenn man was gegen den anderen in der Hand hat?
Genau. Ja. So, dann gibt's natürlich noch so Agenturen.
Ja, das fand ich auch spannend.
Fremdgehagenturen. Ich weiß auch nicht, bist du da mal auf diese Webseiten gegangen von westworld.de?
Eine habe ich gecheckt, die war aber nicht mehr online.
Agentur Blue Moon.
Ja, also hier sind ganz viele, auch hier wieder konkret Adressen, Anschriften von verschiedenen Alibi-Agenturen, die quasi genau das machen, dir nämlich ein Alibi geben. Und das war offensichtlich Anfang der 2000er mal ein Geschäftsmodell, denn hier sind, glaube ich, drei Agenturen drin und dann auch noch Urlaub mit der Affäre durch alibi-urlaub.de.
Da gehe ich jetzt auch mal rauf, alibi-urlaub.de. Nee, auch, ach so, ich hab, doch nee, geht nicht, gibt's nicht.
Ich dachte, nicht mehr, ne?
Content, aber ich hab, es gibt's leider nicht mehr, nee. Schade.
Ja, also hier auch ganz interessant, Alibi-Nachweis rund um die Uhr, neutrale Rechnungserstellung für Seminarkosten mit Steuerausweisung. Die Kosten für diese Leistungen betragen für 2 Personen Einzeltage Montag bis Freitag 70 Euro pro Tag, eine Woche für 450 Euro. Und auch hier gibt's wieder konkrete Adressen, E-Mail-Adressen, wo man sich melden kann bei einer Alibi-Agentur.
Gibt's aber immer noch Alibi-Agenturen. Hier alibiagentur.de seit 1990, der beste Nummer 1 vom Alibi-Profi.
Seit 1990, krass.
Guck mal, Seitensprung, Ausreden hier. Warte mal, gute Ausreden, Notlügen. Ja, guck mal, gibt's wirklich hier viel Garantie, geben die sogar. Ein Doppelleben auch.
Ist das immer noch ein Ding? Das ist doch mal was für Steuerung F, oder?
Geld-Zurück-Garantie, warum das nicht nötig ist, finde ich auch ganz gut. Wusste
spannend.
Ich aber auch nicht, dass es sowas noch
dass gibt. Dass das immer noch ein Geschäftsmodell ist. Aber ist das so, nee, wie war Ashley Madison? Da ging es ja auch um so eine Seitensprung.
Stimmt,
auch
ja.
So eine Seite, ne? Wo es dann zu einem Datenleck kam und die ganzen verheirateten Männer und Frauen plötzlich Details über ihre Affären an der Öffentlichkeit gefunden haben. Ja, dann gibt's hier noch so einen Abschnitt, das ist so ein bisschen ähnlich zu dem Alibi-Ding, dass man so quasi Alibis hat, wo man in öffentliche Einrichtungen geht, ins Schwimmbad und so weiter.
Ja.
Auch hier wieder fand ich das so paradox zu lesen, das Alibi-Kino. Hast du das auch?
Ja.
Gehen Sie vor Ihrem Schäferstündchen ins Kino und kaufen Sie eine Karte für die Abendvorstellung. Reißen Sie den Abriss selbst ab, damit die Karte benutzt aussieht. Treffen Sie Ihre Affäre und haben Sie tollen Sex.
Ja, finde ich auch gut. Und machen Sie sich natürlich auch schlau, worum es so grob in dem Film geht, falls Sie gefragt werden. Also,
oder Sie machen sich einmal einen schönen Abend und gehen den Film gucken, jetzt wo Sie schon eine Karte gekauft haben.
Genau, oder es war auch so, teilweise mit Fitnessstudio oder Schwimmbad, gehen Sie trotzdem aber ins Schwimmbad, aber nur kurz, damit Sie da auch gesehen wurden.
Ja.
Oder sagen Sie vielleicht auch noch beim Schwimmbad irgendwas Witziges, damit die sich an dich erinnern. Das finde ich auch gut. So, Beendigung einer Affäre.
Also das stelle ich mir witzig vor, weil dann sagst du irgendeinen kecken Spruch zum Bademeister und dann kommt deine Frau dann eine Stunde später an vielleicht, weil sie das wissen will und dann sagt sie, ja stimmt, da war so ein witziger Typ, komisch, der ist mir wirklich im Gedächtnis geblieben wegen diesem witzigen Spruch und deswegen habe ich noch genau im Kopf, wie der einfach nach 7 Minuten schon wieder abgehauen ist. Also völlig dumm, dass man sich so auffällig dann noch gibt in so einer Einrichtung.
Ja. Gut, irgendwann ist aber eine Affäre meistens vorbei, weil man kann vielleicht in eine Falle geraten, die Liebesfalle, wir wissen es alle, die Perversionsfalle. Da muss es auch mal beendet werden. Und so gibt es auch verschiedene Arten, wie man das macht. Und es kommt immer auf die Geliebte an. Es gibt natürlich die emotionale Geliebte, die ein sehr emotionaler Mensch, die das, da muss man ganz gut aufpassen, wie man damit ihr Schluss macht, weil emotionale Menschen, die sind natürlich zu allem fähig. Und da muss man ganz gut sein und immer so ganz langsam erstmal den Kontakt immer weniger werden lassen, aber immer freundlich und immer sagen, hey, ist alles gut, aber dann kann man auch sagen, sie hat was Besseres verdient als dich. Und dann ganz, wenn alles hart auf hart kommt, sagst du natürlich, deine Frau ist krank, todkrank und du kannst sie aufgrund der Krankheit nicht verlassen.
Bei einem sexsüchtigen Geliebten, da reicht es einfach, wenn man 2-3 Mal sagt, man hat Kopfschmerzen und man kann nicht. Dann stimmt, hofft man ja drauf, dass die Person einfach dann schon von alleine abspringt, weil sie will ja eh nur Sex. Was ich dann noch sehe hier auf Seite 142, insgesamt auch nur 150 Seiten, also ein knackiges Buch. Der allerletzte Tipp, wo bewahre ich bloß dieses Buch auf? Ja. Und da sieht man mal wieder, aus welchem Jahr dieses Buch ist. Denn auch hier gibt es den Tipp, verstecken Sie das Buch in einer Videokassettenhülle. Ja. Und mit dem Hinweis verbunden, ja, auf diesen Film muss man dann entbehren, diese echte Videokassette. Da kommt das Buch rein. Ich hab's probiert. In eine Blu-ray passt das Buch nicht rein.
Hast du probiert?
Ja, dafür sehr sind gut. Die Hüllen zu klein.
Natürlich muss man auch gucken, welche Videokassette man nimmt. Also Sissi zum Beispiel, Pflegejahre einer Kaiserin zum Beispiel, das ist eher für Frauen, oder auch Grün und Geralde 2, die Golfplätze der Ostbrandenburgs, ist wahrscheinlich eher dann für den Mann.
Ja. Ja. Seitensprung ohne Risiko.
Aber ich muss nochmal sagen, glaubst du, das ist alles ernst gemeint?
Also, ich finde, dafür, dass es so ein Quatschbuch ist, sind die Tipps erstaunlich praktisch.
Ja, ne?
Beziehungsweise erstaunlich konkret. Praktisch ist das falsche Wort. Also mit den ganzen Hotellisten, mit den
Adressen, ja.
Wir haben euch die Handytarife einmal zusammengestellt. Das ist die aktuelle Düsseldorfer Tabelle. Also das ist fast fremdgehend für Excel-Freunde, weil du so eine hohe Datenmenge hast, dass ich schon davon ausgehen würde, dass das bestimmt so halb gaggig ist, aber sich dem Thema dann doch ernsthaft gewidmet wurde.
Ja, ne? Es ist dann schon alles ernst gemeint. Also es wird ja auch gar keine, es ist ja auch überhaupt nicht witzig geschrieben oder mal, es gibt da wenig Gags da drin.
Ja, es gibt dann aber wieder mal so absurde Tipps wie mit dem Rückenkratzen, wo du sagen sollst, naja, also wenn du, dann hol dir am besten eine Salbe und sag deiner Partnerin, du warst in einem Schnellimbiss essen und hast dich da auf Toilette komplett ausgezogen, weil es so gejuckt hat.
Wie würdest du das denn machen?
Also Kratzspuren.
Katze.
Genau, ich würde sagen, ich bin
nackt in einer Katze.
Genau, ich bin nackt in ein Tierheim reingefallen.
Ja. Gut, ja, hat's dir gefallen? Behalten wir das.
Also,
Behältst du das in einer Videokassettenhülle?
Ja, ich habe ja keine VHS-Hülle mehr. Also, ich muss sagen, selbst wenn man sich als Fremdgänger bezeichnet, und das heißt ja hier auch in dem Buch, das ist natürlich mit einer gewissen Charme und mit einer gewissen moralischen Verwerfung geht das ja einher. Man muss schon ein richtig krasser Fremdgeher sein, wenn man sagt, ich brauche jetzt langsam mal erweiterte Tipps. Mir reicht es nicht mehr, einfach nur wild drauf los fremd zu gehen. Ich brauche jetzt ein Expertenbuch.
Ja.
Das heißt, wer sich dieses Buch holt, der ist wirklich beruflich Fremdgänger. Und ich finde es schon ganz spannende Tipps, die aber mir mal wieder gezeigt haben, dass es enorm anstrengend ist, so ein Doppelleben zu führen.
Komplett, ich könnte das gar nicht, glaube ich. Also es wäre viel zu anstrengend.
Also alleine, klar, sind wir heute.
Außerdem habe ich auch nicht so einen Job, wo ich eine Sekretärin habe. Ich habe für mich kommen ganz viele Sachen, die da vorkommen, gar nicht irgendwie, spielen gar keine Rolle
in meinem
Leben.
Und klar sind wir heute alle digitalisierter, aber alleine sich einen zusätzlichen PIN und ein zusätzliches Passwort zu merken, ist einfach nicht mehr drin. Es muss dann entweder mein HBO Max Passwort sein oder irgendwas anderes. Ich kann mir nicht noch eins merken mit Sternchen und Ausrufezeichen und sonst was. Also ja, ich glaube, das bräuchte auf jeden Fall mal ein Update, dieses Buch, weil zumindest die Handytarife, das hat sich ja, dieser Dschungel hat sich ja zumindest aufgelöst.
Ja.
Da könnten vielleicht andere Themen dann kommen, dass man vielleicht aufpassen muss, dass man nicht seinen Netflix-Account mit jemandem shared oder so. Sowas
müsste
dann da drinstehen. Dass nicht jemand anders noch zugreift und entdeckt, wer ist denn kleine Maus Lillifee, die plötzlich in unserem Familienprofil auftaucht.
Netflix, dann gibt's natürlich noch irgendwas mit KI bestimmt auch. Wie man mit KI benutzen kann, um den Seitensprung aufrechtzuerhalten.
Man kann doch auch KI füttern mit diesem Buch. Man kann sich einen Prompt machen, der dieses Buch als Ratgeber personifiziert ist und dann immer das Ding anzapfen.
Das ist gut.
Könnte man natürlich machen. Dann hat man das in der Tasche.
Das ist super. So machen wir es.
So machen wir es.
Gut, dann wird es weggeschmissen, sagst du. Weißt du, mir ist es einfach noch zu alt.
Ja, ne? Ja, ja. Also, ja, ich wollte gerade sagen 20 Jahre, aber es sind ja schon 24 Jahre.
Ja.
Das ist schon krass, ja.
Deswegen, wenn ihr aktuelle Tipps wollt, da braucht man nicht. Haben wir eigentlich die alle guten, haben wir jetzt ja auch aufgezählt.
Eben. Also, das ist eigentlich wie, ist ein bisschen, unser Podcast ist wie das Buch auch. Es ist eigentlich geckig gemeint, aber de facto haben wir den Leuten jetzt mal wieder echte Fremdgehtipps mit an die Hand gegeben, unter einem ironischen Deckmantel.
Das ist bei uns bei der Arbeit ja auch immer so schwierig, wenn wir dann irgendwie so Scam-Sachen machen, habe ich ja letztens gemacht, dass wir das nicht einfach erklären, wie es gut funktioniert.
Ja, genau, und warum das so erfolgreich ist. Ja. Also, Fremdgehen leicht gemacht, hätte ich fast gesagt. Seitensprung ohne Risiko. Das war's diese Woche bei Stuhllektüre.
Tschüss.